Hallo, hier bin ich. Ja, es ist mein erstes Live-Meeting mit euch, mit dir. Gibt es schon irgendwas zu fragen oder zu sagen? Ich weiß nicht, was ich von mir aus gerade sagen soll.
Ja, wie du die Augen jetzt zu hattest, war ja eine Art Meditation, denke ich. Da war für mich oder ist für mich so eine Stille, so eine greifbare Stille irgendwie, ja, wahrnehmbar. Kannst du was dazu sagen?
Im Prinzip habe ich das Gleiche gemacht, wie wenn ich morgens meditiere. Ich war mit meiner Aufmerksamkeit hier bei meinem Kronchakra und habe einfach versucht, die Gedanken immer wieder loszulassen und dann wird es von alleine still. Ja. Und das sieht man dann vielleicht auch, ja. Eigentlich kann man das auch während des ganzen Tages machen, wenn man halt dran denkt. Ja. Und wenn ich in der Situation bin, wo ich vielleicht ein bisschen nervös bin, wie jetzt, weil ich sowas noch nie gemacht habe, dann hilft mir das ganz besonders.
Also wie hilft dir das, dass du ruhiger wirst oder
Ach, ich vergesse mich einfach sozusagen, ja. Ich meine, also was mich sehr überrascht hat, was mir an der Meditation so hilft, ist, ich meine, das sind natürlich viele Sachen, ne, aber die ist so menschlich, ja. Und was ich damit meine, ist, wir sind Menschen, wir haben diese Aufmerksamkeit und die muss irgendwo hin. Und wenn wir sie nicht irgendwo hinpacken, dann geht sie von selbst irgendwo hin. Und man kann seine, also ich jedenfalls, kann meine Aufmerksamkeit nicht auf nichts richten. Ja, die geht irgendwo hin. Und meistens ist sie halt, wenn man gerade nichts tut, bei den Gedanken. Und wenn ich sie hier an diese Stelle setze, das klingt ja völlig unscheinbar und man denkt, ja, was soll das überhaupt? Aber wenn ich meine Aufmerksamkeit dort ruhen lasse, dann ist es, als wäre meine Aufmerksamkeit jenseits der Gedanken. Als würde meine Aufmerksamkeit in so einen Space von Ruhe eintauchen. Obwohl das ja eigentlich nur für mich als normaler Mensch eine ganz banale körperliche Stelle ist, ja. Aber das ist für mich, ja, wie du sagtest, da bade ich meine Aufmerksamkeit in Ruhe und Stille, ja. Ja, und so fange ich den Morgen an, ne? Das ist das allererste, was ich morgens mache. Ich stehe auf, gehe kurz ins Bad und setze mich dann sofort hin, meditiere für eine halbe Stunde und das bringt mich für den Tag in Form sozusagen. Da ist von Anfang an die Priorität klar. Und das hilft mir dann während des gesamten Tages. Und wenn ich dann tagsüber dran denke, dann gehe ich mit der Aufmerksamkeit da wieder hin und das kann ich tun, egal was ich tue. Selbst bei Computerarbeit beispielsweise, was ja eigentlich eine mentale Arbeit ist, geht es auch wirklich sehr gut. Ja.
Brauchst ja quasi deine Aufmerksamkeit immer.
Bitte, was sagtest du?
Ob deine Aufmerksamkeit dir immer gehorcht, also das machst, was du gerne möchtest.
Überhaupt nicht. Also jetzt gerade zum Beispiel, wie gesagt, ich bin heute Abend ein kleines bisschen nervös, weil das für mich sehr neu ist. Ja, ich kenne mich noch nicht aus, ich fühle mich dann noch nicht so ganz zu Hause in so einer Live-Veranstaltung. Und dann, als ich meine Augen schloss, da habe ich schon versucht, meine Aufmerksamkeit in die Richtung von dem Kronenchakra zu lenken, aber dann spüre ich alle möglichen anderen Körperstellen. Das dritte Auge zum Beispiel, wie du neulich fragtest, das wird dann ganz stark, ja, da wird viel gedacht und die Gedanken fliegen rum. Und was ich dann mache, ist das Loslassen, also diese Gedanken oder das zum Beispiel das Stirnchakra, das ist wie so ein Aufmerksamkeitsmagnet, das möchte meine Aufmerksamkeit und wenn ich nicht wirklich achtsam bin, geht die da auch einfach hin. Und das dann einfach loslassen und dem keine Beachtung schenken und so ganz sanft wieder zurückkehren nach ganz oben. Das ist das, was ich dann, das Einzige, was ich dann aktiv tue. Ja. Ja, und man denkt dann immer, also normalerweise denkt man ja, die anderen machen es alle besser und jemand, der so einen Live-Chat gibt, sowieso. Aber wir sind alle Menschen, ja. Ich auch. Und wenn man mit dieser Meditation anfängt, ist das eines der ersten Sachen, die man kennenlernt. Man lernt, also die Leute denken ja, dann wird alles toll, wird es auch irgendwann, aber wenn man versucht, die Aufmerksamkeit auf die Stille zu lenken, was als allererstes geschieht, ist, dass man merkt, wie laut man eigentlich ist. Und das merke ich auch. Ich setze mich hier hin und dann merke ich, was da alles an meiner Aufmerksamkeit zieht. Und zwar die ganze Zeit, immer wieder, in jedem Moment, immer wieder. Und es ist nicht so, dass ich hier die ganze Zeit ruhe, aber was ich die ganze Zeit mache, ist immer wieder loslassen. Immer wieder die Gedanken gehen lassen, sie nicht ernst nehmen, sie nicht wichtig nehmen. Egal wie wichtig sie sich aufblasen. Und ja, das ist die Übung. Loslassen. Der Swamiji sagt zum Beispiel, dass was passiert, wenn man mit dieser Meditation anfängt, ist, man beginnt allmählich, sich selbst kennenzulernen. Er sagt, das ist das Erste, was passiert, wenn man mit dieser Meditation anfängt. Und da lernt man sich wirklich kennen, wie ablenkungsbereit man eigentlich ist, wie ausgeliefert man seinen Gedanken ist und wie dumm man eigentlich ist. Ja, also die meisten Leute, die lernen dann Seiten von sich selbst kennen, die sie eigentlich gar nicht sehen möchten. Aber das ist wichtig und das ist ein guter Weg.
Hallo, Michael.
Hallo.
Ich bin die Svanche. Ich lese heute für dich vor.
Ja, hallo Svanche. Vielen Dank, dass du das machst. Da bin ich sehr dankbar.
Ist es richtig, Michael zu sagen oder ist es Michael? Wie ist es denn?
Nee, Michael ist perfekt. Danke.
Okay, dann würde ich dir eine Frage aus dem YouTube-Chat vorlesen.
Sehr gerne.
Also erstmal gibt es zwei Wortmeldungen. Einmal von Karin Anna, die schreibt, willkommen zum Satsang, Namaste. Und Michaela Sosner schreibt, welcome.
Danke.
Und die Jeanette Nicole möchte wissen, hallo Michael, wie war dein Weg des Erwachens? Hat sich dein Leben dadurch verändert?
Was für eine Frage. Wow. Also mein Weg des Erwachens ist nicht zu Ende. Das will ich mal ganz am Anfang sagen. Und mein Weg des Erwachens, mein Weg dorthin, wo ich jetzt gerade bin, war völlig ungeplant und ich habe nichts dafür getan eigentlich. Und das betone ich auch in meinen Videos immer mal wieder. Es gibt ja so Leute, die werden scheinbar schon mit diesem Drang nach Wahrheit, nach der Wahrheitssuche, nach Gottessuche geboren und das bestimmt deren Leben. Das war bei mir nie so. Ich wusste davon nichts, ich habe mich auch nie dafür interessiert. Jetzt im Rückblick kann ich schon sagen, wie alles in meinem Leben darauf hingearbeitet hat und mich darauf vorbereitet hat, wo ich heute bin, aber dieser Weg des Erwachens, wie du das nennst, hat für mich ganz klammheimlich angefangen. Ich habe erst später eigentlich richtig bemerkt, auf welchem Weg ich da eigentlich bin. Das erste Erlebnis, wo ich hatte, wo ich sagen kann, wo ich so im Rückblick sagen kann, ja, da habe ich mal zum allerersten Mal mich so erlebt, als das, was ich wirklich bin. Das ist jetzt, mein Gott, wie lange ist denn das jetzt her? Vielleicht 25 Jahre oder so. Aber damals, es passierte so nebenbei, ja. Ich habe damals versucht, eine Therapie zu machen bei einem ganz tollen Therapeuten. Und der war einfach wirklich gut. Das war ein Osho-Sanyasin und der ruhte selber total in der Stille. Da habe ich zum ersten Mal gespürt, wow, da gibt's ja was völlig anderes in mir. Aber ich habe das gar nicht so richtig begriffen. Das habe ich, wie gesagt, erst Jahre später verstanden, was ich da eigentlich erlebt hatte in mir selbst. Und da war ich schon auf dem Weg. Aber ich wusste davon nichts. Und dann bin ich zu Samapan gekommen, so hieß er damals. Ja, heute heißt er Soham, mein spiritueller Meister. Und ich bin nicht zu dem hingegangen, weil ich die Wahrheit gesucht habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da hingekommen bin. Es war ein purer Zufall. Es war alles völlig ungeplant, dieses tolle Leben. Ich hatte jahrelang in den Vereinigten Staaten gelebt, war gerade auf so ganz langen Umweg. Ich lebte dann kurze Zeit in Spanien, wegen der Frau, die da lebte. Und dann kam ich zum ersten Mal seit vielen Jahren zurück nach Deutschland, war in München und habe dann zufällig gesehen, dass da dieser Typ, der Samapan heißt, Satsang gibt. Und ich hatte den Namen in einem Buch gelesen, das ich damals gelesen hatte. Und dann dachte ich, da gehe ich da halt bald hin. Aber ich habe nicht jetzt irgendwie gesucht und dachte, ja, der kann mir jetzt weiterhelfen oder der kann mein Problem lösen oder der sagt mir jetzt, wie ich Gott finde. Ich hatte nichts dergleichen im Kopf. Ich hatte keinerlei bewusste Ambitionen. Ja. Ich hatte Bücher von Osho gelesen und die fand ich total klasse. Aber ich war einfach ein ganz gewöhnlicher Kerl und dann war ich bei Samapan im Satsang und da sind zwei Sachen passiert. Das erste ist, er kam rein und er ist ja so ein unspiritueller Kerl, also heute sieht er ein bisschen spiritueller aus, seit er diese Samapan-Meditation macht, aber damals, der kam völlig normal gekleidet rein, da schlurfte dieser Amerikaner nach vorne, schmiss sich in diesen Sessel und fing an zu sprechen, war alles völlig unspirituell und das hat mir gefallen, ja, weil mit spirituellen Sachen hatte ich damals nichts am Hut, heute auch nicht. Und als der reinkam, da fühlte ich mich so gut in mir. Ich wusste gar nicht, dass das was mit ihm zu tun hat. Das ging mir auch erst Jahre später auf. Ich fühlte mich so gut und dachte, hier bin ich richtig. Hier bleibe ich. Aber nicht wegen irgendwas Spirituellem. Das war ganz lustig. In diesem allerersten Satsang meines Lebens, den ich da erlebt habe, da sprach Samapan, hieß er damals. Deswegen sage ich jetzt Samapan, obwohl er heute Soham heißt. Da sprach er über die ganze Technik, bei der er Hilfe braucht. In diesem Satsang sprach er davon, dass er bei seiner Computerarbeit und mit dem ganzen Computerkram und so Hilfe braucht. Und ich bin halt ein Computermensch. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag sofort angesprochen. Und so kam ich zu Soham. Ja, weil ich für seine Computer da sein wollte und weil ich mich dann um seine Technik gekümmert habe. Dass ich dabei nebenbei sozusagen, ohne dass ich groß was davon gemerkt habe, alles gelernt habe, was ich heute schätze und was mich heute trägt, das ist alles nebenbei passiert. Zufällig, ungeplant. Wenn ich was davon gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich weggelaufen. Aber das wirkte auf mich alles so unspirituell und so unschuldig, da dachte ich, da kann ich bleiben. Ja, so ging dieser Weg damals los. Kannst du die Frage nochmal vorlesen, bitte?
Wie war dein Weg des Erwachens und hat sich dein Leben dadurch verändert?
Na, danke schön, danke. Also das war der Anfang, ja. Der Anfang war eigentlich noch viel früher. Der Anfang war, indem das Leben dafür gesorgt hat, dass ich nirgendwo heimisch geworden bin, dass ich mich verkehrt gefühlt habe als Mensch, dass ich irgendwo auf die Suche gegangen bin, aber nicht auf eine spirituelle Suche, sondern auf eine ganz weltliche Suche nach, ich habe halt eine Psychotherapie gemacht, ich wollte mich verbessern, ich wollte nicht mehr so verkorkst sein, ich wollte glücklich werden. Mit Gott oder Spiritualität hatte das für mich eigentlich nicht wirklich was zu tun. Und so hat das Leben ganz früh schon dafür gesorgt, dass ich gesucht habe, ohne dass ich wusste, wonach ich suche. Also ich bin wirklich der unspirituellste Mensch, der auf diesem spirituellen Weg gelandet ist und dadurch jetzt glücklich geworden ist. Und ich glaube, das ist gut, dass die Leute das wissen. Ich glaube, so funktioniert das für die allermeisten Leute wirklich. Das ist wie so ein Automatismus im Leben, der einfach dazugehört. Wenn man sich nicht allzu sehr dagegen wehrt und sträubt, dann ist das, glaube ich, für jeden Menschen möglich. Wir haben so die, ich glaube, die Menschen haben so eine Vorstellung von diesem Weg, dass der was ganz Besonderes ist und was ganz Spektakuläres, weil man eben von den Menschen hört, öffentlich, die sowas zu erzählen haben. Also vor 20 Jahren, als ich auf diesen Weg gestolpert bin, sozusagen, da haben nicht so viele Leute online von ihren Erfahrungen berichtet. Da gab es ein paar Bücher von Menschen, die sowas erlebt hatten. Und die Menschen, die solche Bücher geschrieben hatten, hatten natürlich sehr eindrückliche, sehr starke Erlebnisse. Sonst hätten sie auch kein Buch darüber geschrieben. Aber wie gesagt, bei mir ging das ganz allmählich, ganz natürlich, ganz langsam, ohne dass ich viel davon wusste. Ich glaube, so ist es für viele Leute und die meisten übersehen es womöglich. Ja, und ob das mein Leben verändert hat? Also mein Leben ist natürlich völlig anders als früher. Aber es ist interessant. Innerlich, also was ich fühle, wenn ich nach innen fühle, ist, einerseits fühle ich mich vollkommen anders als früher, aber es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich weiß darüber nichts, weil diese Veränderung so allmählich ist, so langsam, so natürlich vonstatten geht, ohne mein Zutun, dass man das gar nicht wahrnimmt. Ja. Also bei mir gab es nie diesen riesen Knall und ich war plötzlich jemand anders oder mein Leben ist plötzlich ganz anders geworden. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ich werde halt mit den Jahren immer ruhiger, immer zufriedener, immer stiller, immer glücklicher, auf eine leise Weise. Ja. Ich könnte das ewig weiter reden, aber falls es noch eine andere Frage gibt, dann lies sie gerne vor.
Ja, Karin, kannst loslegen. Karin, Mikrofon.
Wusste ich nicht, dass ich selbst machen muss. Jetzt sehe ich den Michael nicht mehr. So, jetzt aber wieder. Ja. Hallo, wir kennen uns auch aus dem Satsang von Samapan Soham.
Ja, hallo.
Und hallo. Ich habe mich sehr gefreut, deine Videos zu sehen. Und da ist so viel Sanftheit und Ehrlichkeit und auch praktische Sachen sind bei mir angekommen. Und das wollte ich jetzt einfach einmal kundtun.
Danke, das freut mich sehr.
Und eine Frage habe ich mir jetzt auch, schwebt auch immer mal wieder bei mir rum und die stelle ich dir jetzt einfach. Und zwar, ich gehe jetzt gleich in die Sache rein.
Ja, bitte.
Dass wir eigentlich was Abstraktes sind, das ist ja immer wieder so ein bisschen befremdlich oder so ein bisschen unangenehm. Also irgendwie ist ja was angekommen, dass wir diese Person nicht sind, aber was Abstraktes zu sein, ist ja, fühlt sich ja nicht so schön an. Also, es wird vertrauter mit der Zeit, aber eigentlich ist es nicht das daran, dass es meine Vorstellung noch ist, dass ich zu viel in der Vorstellung bin, dass ich was Abstraktes bin und nicht diese Person, dieser Körper. dass ich da mit dem Kopf zu sehr noch rumarbeite? Oder ist das normal, dass es sich nicht angenehm anfühlt? Ja.
Danke. Tolle Frage. Danke. Ja, die Frage berührt was, was mir... Was ich schon lange auch spüre, was du sagst. Für mich ist es überhaupt nicht so. Also das, was ich erlebe, ist nichts Abstraktes und war auch nie was Abstraktes. Mhm. Aber das lag vielleicht auch daran, dass ich nie danach gesucht habe. Ja? Also ich habe mal in einem meiner Videos gesagt, für mich ist das Einzige, was ich glaube und das Einzige, was ich dem ich folge, ist das, was ich selber erleben kann. Mhm. Und wenn ich es erlebe, ist es nicht abstrakt. Das ist für mich greifbar. Egal wie subtil, egal wie ungreifbar, egal wie unsichtbar, aber ich erlebe es und das ist überhaupt nichts Abstraktes. Ich kann es vielleicht nicht beschreiben. Ja, ich kann es vielleicht nicht in Worte fassen, ich kann vielleicht niemandem davon erzählen, aber es ist für mich echt. Ja. Und das ist das Einzige, worum ich mich kümmern möchte, ja. Und viele Menschen, die über ihren Weg sprechen, die sprechen darüber sehr abstrakt. Und das ist was, was mich nie berührt hat. Das, ich kann damit genau wie, also, ich kann damit nichts anfangen. Das klingt für mich, ich will nicht sagen, dass es nicht wahr ist. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht echt ist, was da gesagt wird. Ich finde es einfach für mich nicht hilfreich. Ja. Wir sind emotionale Wesen, ja. Auch wenn wir dieser Körper nicht sind. Ja. Und deswegen haben so Leute wie Jesus zum Beispiel, der hat nie irgendwie abstrakt gesprochen. Der hat ganz greifbar gesprochen, sehr emotional, hat uns den Weg gezeigt, wie wir das selber erleben können. Und das ist das Einzige, was mir hilft, ja. Wenn Leute beschreiben in ihren Worten, wie für sie die Wahrheit ist oder was auch immer, ja. Wie gesagt, ich rede so nicht, weil ich es nicht als hilfreich empfinde. In letzter Konsequenz irgendwo, ja, mag das schon stimmen. Und wenn es jemand sagt, der da wirklich drin ruht, ja, wenn das jemand sagt wie Jesus oder wie Swamiji, dann sind diese Worte für dich nicht abstrakt, weil du, wenn so ein Mensch das sagt, dann passiert was in dir. Und du spürst was in dir. Du verstehst die Worte vielleicht nicht, aber du spürst was in dir. Und das ist die Botschaft. Und deswegen empfinde ich solche abstrakten Beschreibungen nicht hilfreich. Ja. Und es ist nichts Abstraktes, es ist was Erlebbares. Der Swamiji sagt übrigens, blinder Glaube, sagt er, ist was ganz Schlechtes. Ja. Und blinder Glaube, was Abstraktes geht für mich in die Richtung. Ich höre was, was ich nicht verstehe, was nicht mein Erleben ist, was gut klingt und mich beeindruckt, aber es ist für mich nichts weiter als was Abstraktes. Dem jetzt zu folgen, ich könnte es nicht. Ja. Und der Swamiji sagt, dein Glaube oder dem du vertraust, muss basieren auf, er nennt es Anubhuti, das ist ein indischer Ausdruck und heißt innere Erfahrung. Ja, also nur wenn du selbst was erlebt hast, dann kannst du dem vertrauen. Klugen Worten, schönen Worten, das ist für mich alles suspekt. Da bin ich immer ganz, ganz, ganz kritisch bei solchen Sachen. Und deswegen war ich zum Beispiel auch bei Soham. Ich habe ja vorhin erzählt, wie ich bei ihm im ersten Satsang saß. Ich saß in dem Satsang, obwohl ich spirituell überhaupt nichts gesucht habe, und ich hatte eine spirituelle Erfahrung. Ich saß da, dieser Mann kam rein, setzte sich dahin, und ich fühlte, und das fühle ich auch jetzt gerade, wo ich davon erzähle, ich fühlte so ein Wohlsein, so ein Frieden in mir. Oh, ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Ich habe das überhaupt nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Ich wusste nur, hier will ich bleiben. In diesem Space will ich bleiben. Ja, und dann blieb ich bei ihm. Und das war der Wegweiser für mich. Ja, und das ist auch mit Jesus, der redet ja auch nicht irgendwie intellektuell, abstrakt oder theologisch, sondern der redet, als würde er mit kleinen Kindern sprechen, ganz handgreiflich, greifbar meine ich. Und das, was wir dann selber in uns spüren, das ist ein guter Wegweiser, aber nicht die Worte. Und die Vorstellungen natürlich auch nicht. Also ich verstehe.
Ja, Entschuldigung. Ich habe es ja auch bei Samapan auch so erlebt. Ja. Es ist einfach da. Aber wenn ich eben zu Hause dann alleine bin, ich bin ja nicht immer im Satsang, dann kommt wahrscheinlich die Vorstellung bei mir. Dann gehe ich in die Vorstellung und da ist wahrscheinlich der Punkt dann.
Ja, so ist es, genau. Deswegen ist auch die Nähe zu solchen Menschen, wo du das wirklich spüren kannst, so wertvoll. Ja. Nähe im Satsang oder online oder durch ein Buch. Und das ist eben der große Wert der Samapan-Meditation. Für mich. Ich lebe hier auf dem Land. Hier ist weit und breit kein anderer Mensch, der meditiert. Ja, ich lebe in einem bayerischen Bauerndorf in Nordfranken. Aber diese Meditation, die erdet mich jeden Morgen. Jeden Morgen verbindet die mich wieder indem ich irgendwas in mir spüre. Jeden Morgen anders, ja. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, ich meditiere, aber ich kann das nicht, ich kann den Swamiji da nicht spüren oder ich spüre da nichts Tolles. Darum geht's nicht. Aber einfach sich selbst im Innern, ohne Gedanken, immer wieder so ein bisschen zu erleben, jedes Mal neu, jedes Mal anders. Das ist so ein Fundament, damit man eben nicht so abstrakt wird.
Dankeschön.
Ja, gerne, gerne. Danke für die Frage. Und ich erinnere mich an dich sehr gut.
Gern Mario.
Ja, ja, natürlich. Gibt es noch eine Frage? Ja, dann rede ich einfach noch ein bisschen weiter, weil ich sagte ja, als ich begann, deine Frage zu beantworten, dass das ein Punkt ist, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ich bewege mich ja nicht viel in dieser esoterischen Szene, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich kenne einfach nur Soham und Swamiji. Aber wenn man auf Facebook ab und zu mal ist oder im Internet, dann springt einem das ja überall an, was die Leute so erzählen von dem, was sie als die Wahrheit erleben, wie es für sie ist. Und für mich muss das halt immer ganz praktisch sein, ganz, ganz greifbar, ganz erlebbar. Diese ganzen tollen Sprüche. Ich hoffe, niemand macht jemals aus meinen Worten irgendwelche Facebook-Posts, weil das ist dann sind's Worte, ja. Auch wenn sie toll klingen, dann sind's Worte. Das geht dann in den Kopf und dann wird's wirklich intellektuell, dann wird's wirklich abstrakt, ja. Und im Gegensatz dazu ist das, was ich selbst erlebe, ganz gleich, wie banal sich das für uns anfühlen mag, ganz gleich, wie unspirituell oder unspektakulär sich das anfühlen mag oder wie verkehrt, ja. Manche Leute sagen, ja, ich meditiere, aber da ist nichts als Gedanken. Ja, gut, aber das, was ich wirklich erlebe, das ist das Einzige, was zählt. Ja. Und das, was ich erlebe, wenn ich jemand anderem nahe bin. Ja, nicht die Worte. Hat der Soham übrigens auch immer im Satz angesagt. Er hat gesagt, was ich hier erzähle, ist alles völlig unwichtig. Ja. Also ich zum Beispiel, ich wurde ja vorhin gefragt nach meinem spirituellen Weg zur Erleuchtung oder was. Ich habe ja nie zugehört im Satsang. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, was der Soham da 20 Jahre lang erzählt hat, in denen ich da im Satsang saß. Ich war immer beschäftigt. Ich saß hinter der Technik und ich bin halt ein Workaholic. Ich habe mich da am Anfang um die Tontechnik gekümmert und da war ich voll beschäftigt. Und irgendwann kamen Online-Übertragungen dazu, da habe ich die auch noch gemanagt. Und es war gut so, weil ich, nachdem ich ein, zwei Jahre diese Tontechnik gemacht habe, oder weiß nicht wie lang, da konnte ich das ganz gut, da wurde mir langsam langweilig. Und bevor ich dazukommen konnte, mir das anzuhören, was da gesprochen wird, habe ich mir die nächste Aufgabe gesucht. Und so geht es immer weiter. Ein paar Jahre später habe ich dann das Video noch zusätzlich gemacht und dann noch dies und jenes. Ich war immer total beschäftigt und ich mochte das so. Ich habe also nie groß zugehört, was da passiert. Aber ich saß in seiner Nähe, ich saß in dieser Energie, ich saß in der Energie der ganzen wunderbaren Leute, die da jeden Abend kamen. Und das hat mich völlig verändert. Es sind nie die Worte, es ist nur das, was man wirklich erlebt und spürt und ganz gleich, wie verkehrt sich das anfühlen mag. Ja. Und wenn es jetzt noch keine weitere Frage gibt, dann sage ich noch was zur ersten Frage. Danke für deine Frage nochmal. Wie schaut es aus? Ist noch irgendwo eine Frage?
Sati, willst du was fragen? Ja.
Ja, ich wollte.
Hallo Sati.
Hallo. Ja. Wir kennen uns ja auch von Zahlen. Ja, mich haben deine Videos auch ganz inspiriert, auch nochmal genau hinzuschauen. Du erzählst ja so, wie es für dich ist. Und dann habe ich auch nochmal geschaut, wie ist es denn bei mir? Und teilweise war es so, war es ähnlich. Und ich habe auch nochmal geschaut, wo, ja, diese subtilen Dinge, wo du so ein bisschen erklärst, war sehr schön, wie du das so in Worte fasst, wo ich dann auch gedacht habe, ja, so ist es bei mir auch und bei manchen Dingen auch, ist es auch anders, ne?
Ja, natürlich.
Und eine Frage kam da, du hattest erzählt in einem Video, dass du Soham oder Samapan damals einmal dem Rat nicht gefolgt bist. Das war, wo er dir geraten hat, nicht bei der Frau zu sein.
Ja.
Und das hast du dann Jahre später erst gemerkt, dass er recht hatte. Und
ja.
Du konntest damit ganz gut sein, dass du da auch nicht mit ihm mitgehst. Und ich mache die Samapan-Meditation ja auch seit der Einführung bei Soham eigentlich. Und das war auch die ersten, also nach 2 Jahren richtig gut. Also habe ich auch teilweise länger meditiert und so, wie du das auch schon mal beschrieben hast. Und dann es ist auch weniger geworden, oder ich mache es halt immer noch, aber ich habe halt eine Sache, wo ich halt auch mit ihm nicht mitgehen konnte.
Ah, das ist schön, dass du das ansprichst, ja.
Deswegen, ich habe es erst versucht, also ich wollte schon mitgehen, habe auch verschiedene Meditationen ausprobiert, weil ich dachte, naja, vielleicht steht nur das Ego im Weg und bin mir jetzt aber auch immer nicht ganz sicher, ob vielleicht da irgendwas noch im Wege steht bei mir. Oder, ja, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Also, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ist, dass du die Meditation zwar machst oder machen möchtest, aber...
Ich mach sie.
Aber dass du ein Problem mit Swamiji hast wegen seiner...
Weil genau. Er eigentlich gibt er uns ja in allen Dingen freien Lauf und hohe Energien machen das dann. Nur bei dem Thema hat er so eine ganz klare... Anweisungen gegeben, wie ich es verstanden habe. Und da konnte ich halt nicht mitgeben und fühlte mich dann schon auch schlecht. Also ich konnte nicht so wie du sagen, das macht nichts, sondern ich fühle mich schon nicht so gut dabei.
Ja, danke für die Frage. Ich habe das von vielen Leuten gehört. Ich kenne einige Leute, die haben mit der Samapan-Meditation komplett aufgehört, wegen diesem Punkt. Ich wollte darüber kein Video machen, einfach so, aber dass du das ansprichst, finde ich ganz toll. Da gibt es ein paar Sachen dazu zu sagen.
schön.
Das eine ist, der Swamiji hat immer wieder gesagt, das Einzige, was ich bringe, ist die Samapan-Meditation. Das ist das, was ich bringe. Die Samapan-Meditation. Alles andere, da gibt's ja so viel. Die Zeremonien, Feuerzeremonie hier und die Zeremonie da und das Gebet hier und da. Das sind alles wertvolle Dinge, entspringen auch häufig der indischen Kultur, ja. Aber er hat, immer wenn er sowas gesagt hat, war ich ganz hellhörig, da hat er gesagt, das Einzige, was ich bringe, das ist die Samapan-Meditation. Das ist das, was du von ihm empfängst. Alles andere, also ich stelle mir das so vor, da ist so ein Guru, ja, der bringt die Samapan-Meditation und der möchte dich zu deiner Seele führen. Der interessiert sich für deinen Körper überhaupt nicht. Der will, dass du deine Seele kennenlernst. Aber dann wird so ein Mensch Tag ein, Tag aus alles Mögliche gefragt. Ja? Und er gibt sein Bestes, sich drumherum zu drücken, aber ab und zu muss er dann doch mal was sagen, zu dem. Und das, was er dann sagt, darauf nageln ihn die Leute dann fest. Die Samapan-Meditation ist vergessen. Die macht dann keiner. Aber was er zu sagt, oder zur Ernährung, oder zu irgendeinem Gebet, oder zu Mann und Frau, oder das, daran hängen sich die Leute dann auf. Ja. Und das war schon immer so. Die Leute, die hängen sich an irgendwelchen Sachen auf, die dem Guru oder dem Jesus völlig egal sind. Ja. Die sind für uns wichtig, ja. Wir machen uns riesen Sorgen wegen diesem Körper und was, ja. Er sagt es, ihr solltet euch um eure Seele sorgen, ja. Weißt du, der ist so weit weg von diesen ganzen Gedanken. Der sagt, hallo, ja, wovon rede ich denn hier seit 20 Jahren, ja? Aber nein, wir können es einfach nicht hören, ja. Und es ist halt so. Das ist eine tolle Frage, da könnte ich jetzt stundenlang reden. So ein Guru oder Jesus, die sagen alle das gleiche im Prinzip, die klopfen uns auf die Schulter und die helfen uns, unsere Aufmerksamkeit in Richtung Seele, in Richtung Gott zu lenken. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Wenn wir das tun, ist alles andere kein Problem mehr. Aber wenn wir das tun, dann fehlt bestimmten anderen Sachen unsere Aufmerksamkeit, die sie bis dahin unser Leben lang bekommen haben. Unseren Gedanken, ja, der Körper, unser Ego. Und die wehren sich und die lassen sich irgendwas einfallen, um die Aufmerksamkeit wiederzukriegen. Das kennst du vielleicht aus der Meditation, dann kommen Gedanken und dann willst du die loslassen, aber die sind richtig wichtig, ja, und du hast das Gefühl, das darf ich jetzt auf keinen Fall vergessen, ja, am besten schreibe ich es mir auf, bevor ich weiter meditiere. So ist es. Und dann gibt's manchmal Themen und damit erwischen sie uns dann, ja. Also, da hat er nicht recht, ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, ach, fiel mir der Jesus ein. Weißt du, was ich gerade sagen wollte, ist, wer weiß, weißt du, so jemand wie der Swamiji, der ist ja, der Weg, den der geht, ist so delikat, dass so ein Mensch, der die Menschheit erweckt zur Seele, dass der das überhaupt darf, ja? Dass die den nicht irgendwie weggesperrt haben, so wie den Jesus ans Kreuz genagelt. Es ist ein Wunder. Ich habe mich immer gewundert, dass ich mit so einem 20 Jahre lang durch die Gegend reisen konnte, ohne dass wir irgendwie behelligt worden sind. Ja, also es ist ein Wunder. Und diese Leute, die machen so eine Gratwanderung, der muss so aufpassen. Und dann kommen irgendwelche Leute und stellen ihm die richtige Frage. Und dann wollen sie sehen, was der sagt. Und wenn er dann das Falsche sagt, dann wird's interessant. Und mit dem Jesus haben sie das Gleiche probiert. Ja? Da kamen sie und sagten zu Jesus, diese Fangfrage, die er damals bekam in Jerusalem, was ist denn mit den Steuern? Sollen wir denn die Steuern zahlen? Ja, ich verstehe es, ich habe jetzt nicht diese ganze Frage im Kopf, ich kann sie nicht wirklich wörtlich wiedergeben. Aber im Prinzip wollten sie den Jesus dazu verführen, zu sagen, ja, ihr seid Gottes Kinder. Natürlich sollt ihr keine Steuern zahlen, ja, so ein Schmarrn. Die wollten von ihm sowas hören. Die wollten irgendwas von ihm hören, was gegen den Staat geht, gegen die Regierung, und dann hätten sie ihn gehabt, sofort. Der Jesus, der hat sich genau wie der Swamiji nur um die Seele der Menschen geschert, nicht um die Körper. Und der hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, gebt Gott, was Gottes ist, und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Geld, da war das Emblem des Kaisers drauf. Ja, ja. Und für mich, wie ich es bei Soham schon erzählt habe in diesem einen Video neulich, für mich war das nie ein Problem. Ja, wenn der Guru oder der Meister mir was gesagt hat, was ich für bescheuert hielt, dann habe ich es einfach ignoriert. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich schon immer so war. Ja, ich war schon immer so. Also mein Vater hat mich manchmal fast totgeschlagen, aber ich habe ihm halt meine Meinung gesagt. Ja, ich war stur. Ja. Ich habe überlebt, aber ich bin immer noch so. Ja. Und das Zweite war, dass der Soham, vom ersten Tag, wo ich bei ihm war, habe ich ihn immer wieder eine Sache sagen hören. Wenn ich was sage, womit du keine Resonanz hast, vergiss es. Dann ist es nicht für dich. Und er hat das erklärt. Er hat gesagt, ich spreche hier zu so vielen Leuten. Jemand stellt mir eine Frage und ich antworte dem Menschen. Ja, das, was für den gerade richtig ist. Dass dann da 100 oder 200 andere Leute zuhören, für die vielleicht was anderes richtig ist, das ist halt, gehört halt dazu, zu dem Spiel. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir das ignorieren können. Und der Swamiji sagt das Gleiche. Ja. Aber das, was, worum es wirklich geht bei Swamiji, das ist die Samapa-Meditation. Den ganzen Rest kannst du vergessen.
Ja, danke. Das kommt total an.
Das freut mich sehr. Meinst du, gibt es noch Fragen von irgendwo oder soll ich einfach weiterreden?
Nee, im Moment gibt es nichts.
Okay. Ja, ich meine, das ist ein Punkt, der ist wirklich äußerst delikat. Ich möchte gerne noch ein kleines bisschen weiter darauf eingehen. Und wenn eine Frage kommt, vielleicht kannst du mir ein Zeichen geben, damit ich jetzt hier nicht die, weißt du, ich gehe halt gerne auf eine Frage ein, wenn sie kommt, aber jetzt habe ich mal ein Thema, wo ich reden kann, dann rede ich einfach weiter. Wenn man zu einem spirituellen Meister kommt oder zu einem Guru, dann, was man bei dem lernt, ist ja Hingabe. Man lernt, ob man es will oder nicht. Ich habe es mit Soham gelernt, obwohl ich gar nicht wusste, dass es das ist, was ich da lerne. Wie sage ich das jetzt am besten? Wir folgen ihm auf unsere Weise, auf die eine oder andere Weise. Wir gehen zu ihm, um etwas zu lernen, von dem wir keine Ahnung haben und er schon. Und gleichzeitig ist der einzige gangbare Weg, den wir haben, der, uns selber treu zu bleiben. Davon spreche ich immer wieder in den Videos. Ja. Und das ist ein ganz interessanter Tanz. Offen zu sein für das, was vom Guru kommt, für die Essenz des Gurus, aber gleichzeitig mir treu zu sein, ja, mir meinen Weg zu gehen. Aber trotzdem ganz und gar dem Guru folgen. Das viele Leute kriegen das einfach nicht zusammen. Für mich war das nie ein Problem. Und ich versuche jetzt gerade in Worte zu fassen, warum das für mich kein Problem war. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Für mich hat es was mit, ich glaube, jeder Mensch hat so eine Art inneren Gefühlskompass. Du hörst was und du weißt, ah, das ist für mich. Ja, das stimmt. Und bei anderen Sachen hörst du was und denkst, nee, das ist nicht für mich. Dann gibt's aber auch die Sachen, wo der Meister oder der Guru über etwas spricht, was genau deinen wunden Punkt berührt, ja, wo er recht hat. Aber du willst es nicht hören, weil es nämlich dein Wunderpunkt ist. Und so war es damals bei mir in dem Video. Ja. Was du gerade angesprochen hast, ist, wo Soham mir einen Rat gab, und ich dachte, der spinnt. Ja. Der hat mir gesagt, Michael, was du da tust, ist nicht gut. Mach das nicht. Und ich dachte, der hat ja ein Rad ab. Das kann nicht sein. Was der da sagt, kann nicht richtig sein. Und dann war ich mir treu. Ich war mir treu und habe nicht das gemacht, was er sagt. Ich habe weiterhin das gemacht, was ich für richtig hielt. Und es war gut so, weil indem ich mir treu blieb, konnte ich bei ihm bleiben. Ja? Ich hatte kein Problem damit, in diesem Fall auf mein inneres Gefühl zu hören, was völlig daneben lag. Ja, ich hatte nicht recht, er hatte recht. Aber ich musste meinem inneren Kompass folgen und er sagte, nee, da geht's nicht lang. Und so konnte ich bei ihm bleiben, weil ich mir treu blieb. Und weil ich bei ihm blieb, habe ich dann natürlich ganz allmählich, wie gesagt, ohne es wirklich zu merken, immer mehr von ihm gelernt und begriffen. Und dann 10 Jahre später, es hat wirklich in diesem speziellen Fall 10 Jahre gedauert. Und dann habe ich plötzlich selbst das erlebt, wovon er 10 Jahre vorher sprach. Und dann habe ich gedacht, ach, davon hat er damals gesprochen. Natürlich hatte er recht. Wenn ich aber jetzt etwas gemacht hätte, was er mir nahelegt, ohne dass ich dafür eine innere Resonanz gehabt hätte, ja, dann hätte ich nicht bei ihm bleiben können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich bei jemandem bleiben kann, wenn ich mir nicht treu bleibe. Und das ist, glaube ich, dieser eine Punkt, wo die meisten Leute dieses Schüler-Meister-Verhältnis, das Schüler-Guru-Verhältnis völlig missverstehen. Wir glauben, wir müssten alles tun, was der Meister sagt, oder alles tun, was der Guru sagt. Wir glauben, wir müssten alles ihm geben, was er verlangt. Ja, daher kommen diese ganzen vollkommen absurden Dinge, die da in der Szene manchmal geschehen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Es ist ein Riesenmissverständnis. Im Gegenteil. Der Guru bietet dir was an. Der Guru hat es nicht eilig. Ja? Der sagt, schau hier. Und dann hör auf dein eigenes Gefühl. Ja? Will ich das annehmen? Kann ich das annehmen? Wenn ja, toll. Wenn nein, kannst du es nicht annehmen. Die Wahrheit ist geduldig. Ja. Zum Glück ist sie sehr geduldig, weil bei mir hat es wirklich, wirklich sehr lange gedauert. Und dann habe ich es auch begriffen. Und deswegen bin ich immer noch bei Soham. Ja. Und bei Swamiji ist es ganz genauso. Ja, der bringt dir eine Sache, die Samapa-Meditation. Und selbst bei dem einzigen, um das es ihm wirklich geht, ihm geht es nur um diese Samapa-Meditation. Selbst bei der sagt er, die ist nicht für jeden. Wenn du damit Resonanz hast, wenn du spürst nach 45 Tagen, ah, das ist für mich, dann mach sie. Wenn du das nicht spürst, mach dir keine Sorgen. Da ist ein anderer Weg für dich, irgendwo. Und dieses, das muss die Basis der Meister-Schüler, der Guru-Schüler-Beziehung sein. Diese Freiheit, dieser Mut des Schülers, sich selbst treu zu sein. Und dann funktioniert es recht gut. Wenn der Soham irgendwas von mir verlangen würde, was ich nicht machen will, würde ich es nicht machen. Seit Jahrzehnten kümmere ich mich um meinen Körper auf eine vollkommen natürliche und ja, ärztelose Weise, ja. War seit Jahrzehnten nicht mehr bei einem normalen Arzt, außer beim Zahnarzt, um den bin ich dankbar. Aber was ich auch nicht mag, ist gegen was kämpfen, ja. Ich habe schon in meinem Leben erlebt, dass es viele Ärzte gibt, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Ich habe aber auch erlebt, dass es Ärzte gibt, die wunderbar sind. Man muss halt immer genau gucken, wen man vor sich hat. Aber ich habe meinen Weg zum Glück zum allergrößten Teil ärztelos machen können. Aber ich will auch nicht gegen irgendwas kämpfen. Das ist wie das, was wir vorhin über Swamiji oder als ich erzählt habe. Ihm ging es darum, dass die Leute sich keine Gedanken machen, dass sie nicht gegen irgendwas kämpfen müssen, weil dann meditieren sie nicht. Dann haben sie keine Kapazität und keinen Frieden, um sich um das zu kümmern, worum es wirklich geht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir Zugang zu unglaublich vielen Informationen haben, wo es uns möglich ist, uns über viele Sachen zu informieren. Wir können uns eine Meinung bilden, wir können Dinge besser beurteilen, sind die richtig, sind die falsch, werden wir hier übers Ohr gehauen, werden wir hier ausgenutzt, manipuliert. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir erstens nicht wissen, ob das, was wir da hören, wirklich stimmt. Wir wissen nicht, wer uns manipuliert. Also wenn man da mal anguckt, anfängt hinzuschauen, dann ist es endlos. Ja. Und das Wichtigste für mich ist, in welche Richtung ich meine Aufmerksamkeit gebe. Ja. Die Richtung für mich ist nach innen. Und nicht nach außen. Meine Erfahrung im Leben ist die, wenn ich in die richtige Richtung schaue, nach innen, dann regeln sich die Sachen von selber. Und ein normaler Mensch sagt, ja, du spinnst ja, das kann nicht sein. Da musst du dich drum kümmern. Aber das ist wirklich nicht so. Wenn man, der Jesus, der hatte das ganz toll ausgedrückt, der hat gesagt, setze Gott an erste Stelle. Der ganze Rest folgt dem nach. So hat er es damals gesagt. Und was der meint ist, wenn du deine Aufmerksamkeit in die richtige Richtung lenkst, also nach innen, zu Gott, ja, oder zum Kronenchakra, alles die gleiche Richtung, alles dasselbe. Wenn deine Aufmerksamkeit in die richtige Richtung geht, dann ergibt sich der ganze Rest von selbst. Du verstehst nicht, wie das möglich ist. Aber und du wirst es wahrscheinlich selber, das ist wahrscheinlich was du mir nicht glauben kannst. Ich glaube, das muss jeder Mensch für sich selbst entdecken, im Kleinen und dann immer weiter im Großen. Aber es ist meine Erfahrung, ausnahmslos, dass ich nichts falsch machen kann, dass sich Dinge auf wundersame Weise, auf die richtige Weise geschehen für mich, wenn ich meine Aufmerksamkeit in der richtigen Richtung habe, nämlich nach innen gewandt. In vielen ganz praktischen, ganz alltäglichen Dingen des Lebens. Manchmal wollte ich was machen und ich dachte, das ist bestimmt keine gute Idee, das ist bestimmt falsch, aber ich wollte. Also habe ich es gemacht oder ich habe es versucht, ja. Aber ich habe mich einfach geweigert, mir Gedanken darüber zu machen. Ich habe mich geweigert, den Kopf zu zerbrechen. Ich habe mich geweigert, mir selber untreu zu sein. Ich hatte meine Aufmerksamkeit, soweit ich nur konnte, innen. Ich habe einfach vertraut. Und manchmal sind die hirnverbrannten Dinge, die ich dann gemacht habe, sind wirklich geschehen und sie waren wunderbar und kein Problem. Und manchmal haben sie einfach nicht funktioniert. Irgendwas ist passiert und ich wurde daran gehindert. Aber nicht, weil ich so schlau war oder weil ich versucht habe, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, wenn man das so hört. Aber wenn man mal anfängt, es selber für sich zu entdecken, erst im Kleinen und dann immer weiter im Großen, dann entdeckt man, irgendwann weiß man, wovon der Jesus gesprochen hat.
Okay, ich hatte sowieso, wenn ich schon mal mit dir reden kann, noch eine Frage, und zwar einfach ganz simpel. Es heißt immer, wenn du nach 45 Tagen also nicht merkst, dass es was für dich ist, dann hör wieder auf. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ja bei Soham war und ich konnte einfach von ihm nicht weg und da konnte ich auch nicht, also ich mache die Medi. Aber das war bei mir überhaupt nicht so. Und ich merke auch bis heute, ja gut, ihr sagt immer, es verändert sich was, aber man selber, sagst du ja auch, merkt das ja eigentlich überhaupt nicht.
So. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Man kann es einfach selber nicht beurteilen.
Ja.
Ja, ich meine, du, weißt du, wir können oft selber nicht entscheiden, ups, ich habe noch meine Brille auf vom Computer, sorry. Wir können selber oft nicht entscheiden, ja. Und dann siehst du ja, was passiert. Dann willst du vielleicht mit der Meditation aufhören, aber du kommst von Soham nicht weg und dann machst du es halt einfach weiter. Ja. Und Gott ist es egal, warum du mit der Meditation weitermachst. Ja.
Ja.
Wenn das der Weg ist, dich dazu zu bringen und dich davon zu überzeugen, dann läuft's halt so. Das ist alles okay.
Ist auch okay.
Ja. Wenn du es wirklich nicht machen wollen würdest, dann würdest du es nicht machen. Ja.
Ja.
Also es hilft mir wirklich sehr. Also wenn ich versuche, mir sicher zu sein, dass ich das Richtige tue, dann drehe ich mich im Kreis. Ich mache mich völlig verrückt.
Ja.
Und ich bin dann einer von den Menschen, die nie eine Entscheidung treffen, weil ich bin so ein Wissenschaftler-Typ. Ich denke dann immer mehr drüber nach und versuche das immer noch klarer zu ergründen, um sicher zu sein. Und das funktioniert halt im Leben nicht. Ja.
Mhm.
Und für mich ist es einfacher, zu schauen, was mehr oder weniger von selber passiert. Ja.
Ja.
Und ich habe ja eben kurz bevor die Verbindung weg war, habe ich ja versucht zu beschreiben, wie das war, dass ich manchmal versucht habe, was zu machen, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist. Und manchmal hat es geklappt und dann wusste ich, okay. Und dann war es gut. Und manchmal hat es überhaupt nicht geklappt. Und dann wusste ich genau, da wurde ich gerade vor mir selbst beschützt. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich was nicht wollte, dann ist es trotzdem irgendwie zu mir gekommen, irgendwie passiert. Und das habe ich übrigens vom Soham gelernt. Ja, der macht es schon seit ich ihn kenne, seit 23 Jahren. Der hat so oft nicht gewusst, was richtig ist, aber der hatte dieses Vertrauen, dass das Richtige geschehen wird, ja. Und das gilt natürlich für dich auch und natürlich auch für die Meditation.
Ja. Also auch mit diesem, wie du sagst, sich selbst treu zu bleiben. Ja, das ist, das gehört natürlich mit dazu. So, und wo ich merke, zum Beispiel, also ich kann dem nicht ganz folgen oder ich verstehe es nicht, und dann kann ich eigentlich ja immer nur, ja, was ich vor kurzem fiel, ich kann nur dem Moment folgen, so. Ich kann mich nur dem Moment hingeben. Kann das so richtig sein?
Nein, es ist, man muss gucken, ja, der Moment kann ja alles Mögliche sein. Ich folge meinem Gefühl.
Okay.
Nicht den Gedanken. Ich versuche nicht, irgendwas zu begreifen. Dann bin ich in der Birne.
Mhm.
Und die Birne ist bei mir sehr aktiv, wenn ich nicht aufpasse, weil ich ein intellektueller Mensch bin. Ja. Aber wenn ich meinem Gefühl folge, weißt du so, fühle ich mich da wohl? Spricht mich das an? Habe ich dafür irgendeine Art von Energie? Ich verstehe vielleicht überhaupt nicht, warum. Ja. Ich verstehe vielleicht überhaupt nicht, wieso. Ich das jetzt so fühle. Vielleicht denke ich sogar, das sei verkehrt. Ja. Aber das ist für mich so ein Wegweiser. Weißt du, wie ich meine? Es ist das Gefühl, ja? Nicht die Gedanken. Da verirre ich mich sofort, ja, da oben.
Ja, ich meine das auch so.
Ja, ja, genau. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, ich habe auch schon Sachen einfach überhaupt nicht gemacht, weil ich nicht wollte. Obwohl es mein Meister gesagt hat. Ja, dann habe ich es halt 10 Jahre später kapiert. Aber für mich war es ein guter Weg, mir selber treu zu sein. Ja. Aber ich bin halt auch ein Mensch, weißt du? Wie soll ich sagen? Ich habe relativ früh lernen können, mir selbst treu zu sein. Ich habe relativ früh lernen können, oder mir wurde der Space gegeben, das zu lernen und das zu erfahren, was es heißt, mir selbst treu zu sein. Sowas muss man lernen, so ganz, ganz allmählich, ganz langsam. Wenn ich mir vorstelle, wie ich als 15-Jähriger war, ich war völlig hirnverbrannt. Natürlich war ich mir treu, ich habe natürlich nur Unsinn gemacht. Ja. Ich habe nur Sachen gemacht, die nicht gut für mich waren. Ja. Und so muss es halt jeder von uns auf seine eigene Art und Weise lernen, ja. Ja. Was das bedeutet, mir treu zu sein. Ja. So, ja. Das ist nichts, das klingt so toll und so einfach, aber das muss man lernen, ja. Und dann verirrt man sich und dann lernt man es halt ganz, ganz allmählich.
Ja. Ja, ich bin eigentlich erst in sehr hohem Alter mit Soham erst langsam draufgekommen, und das ist ja auch immer mit viel Angst besetzt, du so konditioniert worden bist wie ich. So.
Genau, und das wollte ich doch sagen, deswegen sprach ich das gerade an. Ich konnte das relativ früh lernen. Ja, da war ich ein Teenager, da fing das ganz allmählich an. Und nicht jeder Mensch hatte die Möglichkeit, du hast es wahrscheinlich erst viel später im Leben beginnen können. Aber das macht nichts. Das fängt dann halt später an. Aber du darfst dich halt dann nicht mit anderen Leuten vergleichen, weißt du.
Ja. Ja. Michael, danke.
Ja, ich möchte noch gucken, ob es vielleicht noch jemand anderes gibt.
Ja.
Ja. Manche, gibt es noch jemand?
Nee, im Chat ist gerade nichts. Ich hatte jetzt auch zwei Fragen, die aufgekommen sind. Mal sehen, ob da nochmal was wiederkommt. Mhm. Und zwar das eine, was ich fragen wollte, ist, warum glaubst du, dass es manchmal so wahnsinnig laut wird, wenn ich mich hinsetze, ist dann manchmal, wenn ich mich auf Stille fokussiere, es ist erstmal wahnsinnig laut.
Ja.
Und erst dann, wenn anderthalb Stunden vergangen sind oder eine Stunde vergangen ist oder wie auch immer ich lang sitze, und dann mache ich die Augen auf, dann merke ich, dass es total still ist. Und während es eigentlich still sein sollte, ist es total laut.
Also, ja, das ist echt eine lustige Angelegenheit. Es geht mir genauso. Man meditiert und rutscht immer, immer tiefer in die Stille, aber man merkt davon nichts. Ja, im Gegenteil, man hat das Gefühl, es wird immer lauter. Und dann macht man die Augen auf und dann merkt man erst, in welchem Space man da überhaupt war. Ja. Und deswegen sagt der Swamiji, dass es ganz wichtig ist, die eigene Meditation nicht zu beurteilen, weil wir sie nicht beurteilen können. Ja. Man hat manchmal während der Meditation so Phasen, wo man gar nicht mehr da ist. Aber von denen wissen wir nichts. Ja, vielleicht kennst du das, du plötzlich fehlt dir eine halbe Stunde, ja. Aber du hast davon nichts gemerkt. Wir merken nur den Lärm, ja. Und das ist das Allerwichtigste. Also nicht nur in der Meditation, es ist überhaupt im Leben das Allerwichtigste, aber in der Meditation besonders, dass wir sie nicht beurteilen, dass wir uns nicht beurteilen. Und es ist eigentlich auch ganz normal, das, womit wir wahrnehmen, dieses Nervensystem, die Art, wie das Gehirn funktioniert, das ist ein relativer Wahrnehmungsmechanismus. Ja, das kennst du vielleicht. Ja? Wenn du in der Disco bist, da ist es sehr laut, 125 Dezibel oder so. Und du kannst dich nebenher noch unterhalten mit deinem Freund. Der schreit dich halt an, aber irgendwie geht's. Ja. Und dann gehst du raus in die Natur, du hörst überhaupt nichts. Ja. Und dann bist du eine Weile da draußen und du hörst immer mehr und immer mehr. Und dann hörst du die Grillen und dann hörst du den Moskito vorbeifliegen. Ja. Das hast du natürlich in der Disco nicht gehört. Und je stiller es wird, desto mehr hörst du um dich rum. Und das ist das Wunder unseres Nervensystems, dass wir in einem unglaublichen Bereich wahrnehmungsfähig sind und unsere Wahrnehmung sich anpasst. Und je stiller es in uns wird, desto mehr nehmen wir wahr. Es wird also nie wirklich still. Es wird immer nur feiner, immer noch feiner. Und die Gedanken, die wir wahrnehmen, werden immer noch subtiler. Ja, und wie tief wir gesunken sind in die Stille, davon wissen wir nichts. Ja, davon wissen wir wirklich nichts. Wir merken es nur indirekt. Wenn wir mit den Jahren merken, wie unser Leben langsam irgendwie anders wird und wie sich alle, unsere Arbeitsweise ändert sich, unsere Freunde ändern sich und alles wird irgendwie weniger kompliziert, einfacher, friedlicher und da erkenne ich es bei mir besonders, ja. Aber wenn ich meditiere, es ist jeden Morgen das Gleiche. Es ist laut. Ja. Es ist laut. Und wenn ich dann am Schluss nach einer halben Stunde die Augen aufschlage, habe ich das Gefühl, ich komme gerade voll aus den Gedanken, ich habe überhaupt nicht meditiert. Und dann ist es genau wie du sagst, dann merke ich, wow, wo war ich denn gerade? Ja, ich finde das toll. Ja.
Also würdest du sagen, Stille ist nicht die Abwesenheit von Gedanken, sondern eher das Gefühl, das dann damit einhergeht?
Wir missverstehen, warum wir meditieren. Ja, wir sind zielorientierte Egomanen. Ja, da können wir nichts dafür. Wir sind halt so. So sind wir aufgewachsen. Wir glauben, Swamiji sagt, wir sollen meditieren und wir haben sofort eine Vorstellung davon, was Meditation bedeutet, nämlich still werden und Ruhe im Schacht. Ja, das, ja. Wenn wir es richtig machen, dann setzen wir uns hin und es ist still. Ja. Und da es bei uns nicht so ist, machen wir es verkehrt. Das ist nicht, warum wir meditieren. Wir meditieren, um zu lernen, unsere Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Chitta zu kontrollieren. Swamiji spricht von der Chitta. Ja. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Ja. Worauf wir unsere Wahrnehmung lenken. Darüber wollen wir die Kontrolle erlangen. Und das üben wir in diesem Gedankensturm, mit diesem Körper, der ständig die Aufmerksamkeit haben möchte. Und immer wieder die Aufmerksamkeit zu der eigentlichen Stille lenken, in diese Richtung. Das Kriterium ist nicht, wie still es wird. Ja. Wenn das Kriterium wäre, würde ich das jeden Morgen komplett falsch machen und ich müsste eigentlich aufgeben. Ja. Aber das Wohlsein, das Wohlbefinden, das, was das Leben verändert, ist diese Chitta-Kraft, ja, diese innere Stärke, dass ich Herr über meine Aufmerksamkeit werde, ganz allmählich, ja. Die Gedanken sind immer noch da. Die gehen nie weg. Ich meine, ich bin Mensch, ich habe ein Hirn, ich habe einen Schädel. Da sind Gedanken. Ja. Ich habe da neulich was sehr Interessantes gelesen von dem über wie das Hirn eigentlich wirklich funktioniert, von einem ganz tollen Hirnforscher, der das auf eine ganz tolle Art und Weise erklärt und das hat mir ein bisschen begreiflich gemacht, warum es da oben nie still wird. Es ist so. Das Gehirn ist nicht wie so eine Schubladenwand, wo man eine Schublade aufzieht, da was reinlegt, zumacht und dann ist das die Information für immer da drin. Es ist nicht so, dass sich im Gehirn irgendwelche Zellen verändern, wenn wir eine Erinnerung abspeichern oder eine Information abspeichern. Die Informationen, die ganzen Wahrnehmungen, die ganzen Erinnerungen, die das Hirn aufnimmt, werden nicht in materieller Form gespeichert, sondern dynamisch als Schwingungen zwischen Zellen. Ja, und es ist ganz fantastisch, wie der Körper das macht. Da gibt's also diese ganzen Nervenzellen, die sind alle miteinander verbunden und die tauschen ständig Impulse miteinander aus. Und es sind ungeheuer viele Verbindungen. Und bestimmte Nervengruppen fangen dann an, bestimmte Impulsschwingungen auszutauschen. Und darin steckt die Information, die gespeichert wird, also in dieser dynamischen Schwingung zwischen Zellen. In ganz tiefer Form sind es vielleicht irgendwelche tierischen Instinkte, in höherer Form sind es dann Gedanken. Aber das Entscheidende ist, dass diese ständige Bewegung, das ist Teil der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert. Ja? Wenn es da still wäre, wären wir tot. Sozusagen, ja. Wenn die Nervenzellen aufhören würden, diese Impulse auszutauschen, wären wir auf der Stelle tot. Ja? Das heißt, dieses Rauschen da oben, diese ständige Aktivität, die ist eigentlich eine biologische Angelegenheit. Unser Problem ist nicht diese Aktivität da oben. Unser Problem ist, dass wir dieser Aktivität die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit geben. Ja? Wenn ich meine Aufmerksamkeit ganz und gar weg von den Gedanken richten kann auf mein Kronenchakra, dann nehme ich die Gedanken nicht mehr wahr. Aber sie sind natürlich immer noch da. Diese ganze Gehirnaktivität, die funktioniert immer noch. Das Gehirn macht das, was es machen soll. Dafür ist es ja da. Aber es macht es, ob ich dem Aufmerksamkeit gebe oder nicht. Und das ist eine beruhigende Sache. Ja, wir glauben, wir müssten dem Aufmerksamkeit geben. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir dem keine Aufmerksamkeit geben, wenn wir in die Stille gehen, dann kann das viel besser funktionieren. Dann können die Zellen so richtig loslegen und dann passiert das, was wir Intuition nennen. Ja, dann kommen die Sachen, die wirklich dran sind, mit ganzer Kraft. Ja, und wir können sie nicht überhören. Ja. Aber wirklich still wird's da oben nicht. Ja. Und das, worum es bei der Meditation geht, ist, als würden wir einen Muskel trainieren. Ja. Chitta Shakti nennt es der Swamiji. Ja. Wir übernehmen die Kontrolle über die Kraft unserer Aufmerksamkeit und wo die hingelenkt wird. Und das üben wir da, jeden Morgen.
Ja, vielen Dank für deine Ausführung.
Gerne, ich hoffe, es hilft.
Und übrigens. Und auch vielen Dank für deine Videos. Ich habe das auch als sehr nährend und wertvoll empfunden.
Oh, das freut mich sehr. Weißt du, man weiß ja selber nicht, was man da tut. Ja. Ich mache es halt, weil die Energie dafür da ist und weil es geschehen mag und weil es mir unglaublich Freude macht. Aber wenn ich dann sowas höre, dann bin ich einfach glücklich. Danke. Ich habe übrigens, was die Meditation anbelangt, ich habe früher auch relativ lang meditiert. Du sagtest gerade, manchmal sitzt du relativ lang da. Und das kann natürlich jeder machen, wie er will. Ja, da will ich keine Tipps geben, das muss der Swamiji machen. Aber ich will trotzdem was von mir erzählen, was mir geholfen hat. Ich habe nämlich auch angefangen, relativ lang zu meditieren. Ich habe fast einen Sport draus gemacht, wie lange ich es schaffe. Dreiviertelstunde, eine Stunde. Ich habe mich dann meistens so bei einer Stunde 15 Minuten eingependelt. Aber da ist mir was Interessantes aufgefallen. Zunächst mal habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl bekommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob... Weißt du, ich konnte es überhaupt nicht verstehen, weil ich dachte, das ist eine tolle Sache. Je länger ich meditiere, desto besser. Ja? Und dann war dieses Unwohlsein da und dann ist mir was aufgegangen. Und das ist, glaube ich, genauso wie dieses Missverständnis, dass wir in der Meditation diese Gedankenlosigkeit erlangen sollten. Das sei dann das Ziel der Meditation. So hatte ich auch so subtil irgendwo dieses Ego wahrscheinlich, je länger, desto besser. Und dann habe ich gemerkt, dass das meine Meditation gar nicht gut tut. Dass ich im Prinzip, je länger ich meditiert habe, also die Qualität meiner Meditation wurde nicht besser. Es war eher so, dass ich dachte, dass ich nachlässiger wurde mit meiner Aufmerksamkeit, weil ich dachte, ja, dann mache ich halt jetzt doch länger. Und irgendwann habe ich mich an was erinnert, was Swamiji gesagt hat. Oder das habe ich mit ihm erlebt. Und wie gesagt, ich will anderen Leuten nicht ausreden, lange zu meditieren. Das ist nur für mich so, aber vielleicht auch für andere. Ich habe nämlich mal mit dem Swamiji zusammen meditiert. Da war der in der Nähe von Frankfurt bei diesem wunderschönen Retreat. Da war er selber in Deutschland. Das war eine ganz tolle Sache. Und dann hat er einen Diskurs gegeben. Und nach dem Diskurs, wie es so mit ihm ist, haben wir zusammen meditiert, eine halbe Stunde. Und dann war die halbe Stunde Meditation vorbei und alle saßen total ausgeblisst da, ja, hätten am liebsten noch ewig weiter meditiert und schwelgten in diesem wunderschönen Gefühl. Und was macht Swamiji? Der sagt, aufstehen, vorbei, jetzt macht weiter, los, los. Und als ich dieses Unwohlsein mit meiner langen Meditation bekam, habe ich mich irgendwie daran erinnert. Und da dachte ich, Moment mal, da steckt was für mich drin. Und dann habe ich es begriffen. Also wie gesagt, für mich ist es so. Ja, ich will nicht sagen, dass es für andere auch so ist. Dann habe ich damit experimentiert. Dann habe ich gesagt, okay, ich meditiere eine halbe Stunde. Und die Zeit, die muss ich ausnutzen. Ja, ich habe sozusagen eine halbe Stunde, wo ich diesen ungeheuren Luxus habe, nichts zu tun, alles loszulassen. Und das möchte ich ausnutzen. Jede Sekunde. Ja. Und das hat diese Übung, und das ist ja nicht die Meditation, ist eine Übung, diese Übung, meine Citta zu kontrollieren, hat die fokussierter gemacht. Ja. Weißt du, dass es sozusagen auf jede Sekunde ankommt. Ich habe diese halbe Stunde und die will ich nicht verschenken. Ja. Genauso wie ich meinen Tag nicht verschenken will und dieses Leben nicht verschenken will. Und seitdem, das ist jetzt ein paar Monate her, komme ich automatisch, ich habe keinen Gong oder irgendwas, automatisch nach 31 Minuten, 32 Minuten komme ich wieder da raus. Und ich habe das Gefühl, das hat mir geholfen, intensiver bei der Sache zu sein, die Sache ernster zu nehmen, sozusagen, ja, und nicht so la 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 und dann ja, noch eine halbe Stunde. Für mich war das gut. Ja. Das fiel mir gerade nur so ein, weil das halt was war, was mir gut getan hat.
Ja, vielen Dank, Michael, für deine Zeit und für diesen Chat heute.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ich danke euch allen. Danke für die schönen Fragen und für euer Vertrauen und dafür, dass ihr mir zuhört. Danke. Ja, in diesem Sinne machen wir weiter.